Willkommen zurück in Dorothee Sölles Buch Gott im Müll. Jetzt die Episode, die heißt Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Auch die Reichen sind nicht glücklich in Lima, hinter ihren vergitterten Villenfenstern, auf ihren elektrisch umzäunten und bewachten Sportplätzen, mit ihren von Entführung bedrohten Kindern, die sich kaum mehr auf die Straße trauen. Lima, einst von den Spaniern als Stadt der Könige gegründet, ist längst zur Stadt der Elenden verkommen. Eine Freundin, die auf einer Geschäftsstraße in einer Menschenmenge ging, wurde aufgehalten, weil vor ihr eine Frau plötzlich ohne ersichtlichen Grund stehen blieb. "Lassen Sie mich doch durch", verhandelte sie mit der Frau und merkte erst später, dass man ihr bei der Gelegenheit Geld und Ausweise gestohlen hatte. Täglich werden neue Methoden der Straßenkriminalität erfunden. Peru steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Täglich kommen 600 Menschen mehr in die Goldene Stadt, Kriegsflüchtlinge aus den umkämpften Notstandsgebieten und Landflüchtlinge, die auf ihrem winzigen Grundstück im Hochland nicht mehr leben können. Hier dreht sich das, was Domhelder Camara die Spirale der Gewalt nannte, in immer neuen Windungen. Die erste grundlegende Gewalt ist die der Wirtschaft, jene segensreiche Ordnung, von der wir profitieren. Präsident Fujimori hat, entgegen erklärten Wahlversprechen und in Übereinstimmung mit dem, was sein Gegenspieler Vargas Llosa ebenfalls vorhatte, im August 1990 dem Land einen Wirtschaftsschock verordnet, der es an die Forderungen des Internationalen Währungsfonds anpassen soll. Die Löhne fielen bis zu 35%, die Inflation betrug über 7.500%. Peru soll seine Schulden zurückzahlen und wieder kreditwürdig werden. Deswegen sind die Peruaner so verarmt, dass 60% aller Bewohner Lebensmittelhilfe zum Überleben brauchen. Diese erste Gewalt ist die der nationalen Oligarchie, die sich den Interessen des internationalen Kapitals anpasst. Sie arbeitet gegen die Mehrheit des Volkes. Über Gewalt zu reden und über Verarmung zu schweigen, ist so intelligent, als spreche man über Regen, ohne die Wolkenbildung zu erwähnen. Die strukturelle Gewalt bildet den Nährboden für die zweite Gewalt der Aufständischen vom Sendero Luminoso und anderer Gruppen. Sie morden wahllos, 90% ihrer Opfer sind Zivilisten. Sie vollstrecken willkürliche Todesurteile und hängen gerade die Bauernführer, die autonom, ohne Senderisten und ohne Militär leben wollen, öffentlich auf. Der Vergleich mit dem Steinzeitkommunismus des Pol Pot-Regimes in Kambodscha ist nicht zu weit hergeholt. Die dritte Form der Gewalt ist die des Militärs. Manche nennen sie die Barbarei gegen die Barbarei. Seit 1987 steht Peru mit seinen Verschwundenen an der Spitze der Menschenrechtsverletzungen in der Welt. 60% aller Desapariciones Forzadas geschehen in Peru. Ein Drittel des Landes ist zur Notstandszone erklärt worden. Das bedeutet, dass die Menschenrechte hier nur äußerst eingeschränkt gelten. Jeder kann ohne richterliche Anordnung jederzeit aus der Wohnung geholt werden. Er oder sie kann festgenommen und gefoltert werden. Das Recht auf freie Versammlung und freie Fortbewegung ist aufgehoben. Richter und Anwälte haben keinen Zutritt zu den Kasernen, die als Gefängnisse und Folterzentren dienen. Und alle Verbrechen der Militärs werden, wenn überhaupt, vor Militärgerichten verhandelt. Aus dieser rechtlichen Situation ergibt sich die auch in anderen Ländern Lateinamerikas anzutreffende Straffreiheit für staatlich organisierten Mord, die Impunidad der Mörder. Angeblich gibt es bei Gefechten zwischen den Aufständischen und dem Militär keine Verwundeten. Unter 94 Toten zum Beispiel war kein Verwundeter. Daraus schließen die Menschenrechtler, dass es sich nicht um Kämpfe, sondern um die Ermordung von Gefangenen handelt. In einem Dorf gab es Gerüchte über die Vergewaltigung von zwei Mädchen. Die Militärs wurden zum Patronatsfest der Bevölkerung nicht eingeladen, worauf der zuständige Oberst, empört über die schlechte Behandlung, kurzerhand 59 Bewohner des Dorfes umbringen ließ. Vor Gericht wurde diese Tat als militärische Notwendigkeit eingestuft. Der peruanische General Cisneros sprach von einem sehr guten Ergebnis, wenn wir 600 Leute niederschießen und darunter 60 Senderisten sind. Monsignore Luciano Metzinger von der katholischen Menschenrechtsorganisation erzählte von den 7 Zeugen, die nach einem ähnlichen Massenmord übrig geblieben waren. Einer nach dem anderen verschwand. Wieso kann diese straffreie Gewaltherrschaft der Militärs auch in der Demokratie funktionieren? Peru hat eine verfassungsgemäß gewählte Regierung und die 1979 entstandene, viel deutsche Anregungen aufnehmende Verfassung gilt als vorbildlich demokratisch. Aber die politische Doktrin des nationalen Sicherheitsstaates, die in den 80er Jahren von den USA gegen die Subversion entwickelt worden ist, bleibt beherrschend und verurteilt die Demokratie zur Ohnmacht. Counterinsurgency, Aufstandsbekämpfung, schafft dem Militär den Freiraum außerhalb von Recht und Ordnung. Zahlenmäßig fordert diese Gewalt die meisten Opfer und löst keines der realen Probleme. Die erste, die wirtschaftlich strukturelle, die zweite, die terroristisch aufständische und die dritte, die militärisch-terroristische Gewalt, gehören zusammen. Die Bevölkerung lebt zwischen diesen Formen des Terrors, rechtlos, total verarmt und flüchtig. In der nächsten Episode geht es um eine Frage: Wohin gehen die Basisgemeinden? Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.